es gab schon Einsätze, da hat es mich so richtig kalt erwischt. Also wo ich auch dann im Nachgang gemerkt habe, okay, jetzt war ich richtig tief am Schlafen und habe irgendwie auch geträumt.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Den Mann, den ihr eben gehört habt, das ist Jörg. Er ist Berufsfeuerwehrmann. Und er hat mir für diese Folge heute erzählt, wie er schläft, wenn er 24 Stunden Dienst auf der Wache hat und mehrmals in der Nacht zum Einsatz gerufen wird. Wir sprechen heute also über Schlaf in Bereitschaft. Den erleben ja viele Menschen in der Medizin, aber auch im Flugverkehr oder Eltern, die kennen das auch. Und das kann ganz schön herausfordernd sein.
Ja, wir schauen heute drauf, wie sich unser Schlaf eigentlich verändert, wenn jederzeit der Alarm losgehen könnte. Wie so ein Alarm eigentlich gestaltet sein sollte, damit wir trotzdem möglichst entspannt schlafen können. Und welche Risiken das birgt, wenn Rettungskräfte so aus dem Schlaf gerissen werden und zum Beispiel innerhalb von 60 Sekunden ausrücken müssen.
Am Ende unserer Folge im Schlafmythencheck sprechen wir darüber, ob der Schlaf auch gestört ist, wenn jemand wie Jörg zwar in Bereitschaft ist, aber eben nicht gerufen wird. Und damit hallo zu Überschlafen. An meiner Seite wie immer Dr. Christine Blume, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel. Du kannst uns alle Fragen zum Thema Schlaf beantworten.
Ja, das hoffe ich zumindest. Und die Stimme, die ihr jetzt gehört habt, das ist Ilka. Ilka Knigge ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Danke dir, Christine. Und Jörg, den ihr in dieser Folge kennenlernt, ist Berufsfeuerwehrmann und auch noch Wachleiter und Full Disclosure an der Stelle ein Freund von mir. Jörg wird zu ziemlich heftigen Einsätzen gerufen und muss da dann eben voll da sein. Nur damit ihr mal eine Vorstellung habt, er war zum Beispiel vor Ort direkt nach dem Anschlag in München, bei dem ein Auto in eine Gruppe Menschen gefahren wurde, die auf der Straße demonstriert haben. Aber eben auch sowas wie Großbrände oder Ähnliches sorgen dafür, dass er dann ausrückt. Und damit das schnell geht, schläft er tageweise auf der Wache. Und da ist eben einiges anders als zu Hause. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Christine, du hast wie immer spannende Fakten aus der Schlafforschung mitgebracht.
Ja, weil viele Menschen, also du hast es schon gesagt, Feuerwehrleute, ÄrztInnen, PolizistInnen oder auch Schlafforschende schlafen ja aus beruflichen Gründen regelmäßig am Arbeitsplatz quasi und in Situationen, in denen sie wissen, ich kann jederzeit geweckt werden und dann muss ich einfach funktionieren. Und deshalb ist es total wichtig zu untersuchen, wie das unseren Schlaf verändern kann, aber vielleicht auch, wie man trotzdem dafür sorgen kann, dass man in solchen Situationen möglichst gut schläft.
Und du sagst, es ist so ein Bereitschaftsschlaf, der geht ja schon teilweise bei der Umgebung los. Jörg, der hat einen Ruheraum für sich selbst, aber das ist eben trotzdem nicht so sein persönlicher Raum, sondern eben nur ein Raum für die Nacht.
Da steht ein Bett drin, da steht ein Schrank drin und da steht ein Tisch drin und das war's eigentlich schon. Also da ist nicht viel Komfort, sondern es ist ganz sporadisch eingerichtet.
Hat er da denn irgendwas Persönliches auch dabei?
Ja, er hat seine eigene Bettwäsche, aber eben nicht von zu Hause, die stellt ihm die Feuerwehr und er hat sein eigenes Kissen, das hat er sich für die Wache gekauft, also er braucht einfach eins, was er bequemer findet.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch hilft, wenn man sich so ein bisschen persönlich gestalten kann, wenn man eben den eigenen Schlafanzug zum Beispiel dabei hat und vielleicht auch nicht in der Berufskleidung schlafen muss. Weiß ich gar nicht, wie das bei Jörg ist. Vielleicht
kannst nee, du er muss nicht erzählen? In Berufskleidung schlafen.
Nee, nicht, okay, genau. Denn ja, wenn man sich so ein bisschen heimelig machen kann, das kann auch den Schlaf fördern. Und wie ist denn das bei ihm? Wie läuft dieser 24-Stunden-Dienst ab? Also wann kommt er zur Arbeit? Wann geht er ins Bett?
Er kommt morgens auf die Wache und arbeitet dann erstmal. Das ist ein bisschen so ähnlich wie in einem Bürojob, ne? Also er hat einfach Aufgaben, er ist ja Berufsfeuerwehrmann und arbeitet die dann ab, so am Schreibtisch klassisch. Und am Abend nimmt er sich dann zum Beispiel noch Zeit für Sport, da hat er so ein bisschen Zeit für sich. Und ab 22 Uhr ist dann die Ruhezeit und das heißt für ihn Raumwechsel.
Ich gehe ein Büro weiter. Also ich habe meinen Schreibtisch direkt neben dem Ruheraum oder mein Büro und gehe dann nur durch diese eine Tür und bin dann sozusagen in der Freizeit, ja, oder in der Bereitschaftszeit und nicht mehr am Schreibtisch und da ist halt dieser Weg sehr kurz, ja, und da merke ich, dass ich dann da viele Themen vom Arbeitstag noch so ein bisschen mitnehme, die mir dann erstmal noch so ein bisschen durch den Kopf gehen und dann kommt es drauf an, wie gut ich sozusagen in den Schlaf wegdriften kann, wann dann der erste Alarm kommt oder auch nicht kommt. Das ist halt so unterschiedlich.
Ja, das stelle ich mir total schwierig vor. Also auch er sagt ja, der Weg ist extrem kurz. Mhm. Also man muss eigentlich in der Arbeitsumgebung zur Ruhe kommen und man hat ja auch gar keine Zeit oder keinen mentalen Abstand zwischen Arbeit und dann der Ruhezeit.
Ja.
Ich kann das vielleicht auch deshalb so gut nachvollziehen, weil ich zeitweise in einer ganz ähnlichen Situation war. Also ich hatte eben Abend- oder Nachtschichten im Schlaflabor und das hat für mich auch bedeutet, dass ich eigentlich von meinem Schreibtisch einen Stock tiefer gegangen bin und dann war ich im Schlaflabor und wenn der Proband oder die Probandin geschlafen hat, dann durfte ich auch schlafen. Also meistens habe ich im freien Schlaflabor geschlafen. Ähnlich wie bei Jörg, man geht von der Bürotür dann eigentlich in den Schlafraum. Aber ich musste auch alle 2 Stunden kurz aufstehen und schauen, ob bei der Schlafaufzeichnung noch alles passt. Also ich hatte echt so 2 Stunden ja, Zeitfenster, in denen ich schlafen konnte. Und es konnte natürlich auch jederzeit eine Kollegin oder ein Kollege reinkommen, wenn halt irgendwas schief lief und sagen, hey Christine, wir brauchen dich, weil irgendwas funktioniert gerade nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, mir fiel das Einschlafen da oft nicht so leicht. Ich habe mir dann auch manchmal Sorgen gemacht, dass irgendwie zum Beispiel die Probandinnen und Probanden nicht gut schlafen können, dass irgendwas nicht gut läuft. Ich habe dann immer versucht, noch so ein bisschen so ein Ritual einzuführen, um so die Arbeit und dann die Ruhezeit voneinander abzugrenzen. Also ich habe immer abends geduscht und hatte dann noch so ein bisschen Zeit für mich. Und ich hatte auch immer ein leckeres Frühstück dabei, um mir am Morgen dann was Gutes tun zu können. Und das war irgendwas, darauf konnte ich mich dann auch freuen.
Das klingt auch hilfreich.
Aber wie ist es denn bei Jörg? Ist er jemand, der dann schnell in so einer Situation auch einschlafen kann?
Nee, er sagt, er braucht da schon auch so seine Zeit, aber das ist eben normal bei ihm, also auch zu Hause. Aber in Bereitschaft ist es nochmal ein bisschen anders.
Auf der Feuerwache gehen wir meistens dann auch so die Arbeit vom Tag nochmal stärker durch den Kopf, aber tatsächlich halt auch einfach, naja, dieser Gedanke, passiert noch was oder passiert nichts mehr.
Er sagt, das ist bei ihm halt dann auch so eine Kombination aus, er hat halt keinen Weg nach Hause, ne? Mhm. Und er weiß ja auch, die Nacht könnte so oder so werden jetzt. Es steht halt einfach wahrscheinlich was an.
Ja, und dieser Gedanke, passiert noch was oder passiert nichts mehr, der macht halt wirklich was mit einem. Also auch das kenne ich total gut aus eigener Erfahrung im Schlaflabor. Aber da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu.
Ja, Christine, lass uns an der Stelle über das sprechen, was die Wissenschaft weiß über Schlaf in Bereitschaft. Fällt es vielen Einsatzkräften und eben auch anderen Menschen in Bereitschaft schwerer einzuschlafen?
Kurz gesagt, ja. Also wissenschaftliche Studien zeigen, dass Menschen in Bereitschaft oft länger brauchen, um einzuschlafen, als wenn sie eben nicht auf Abruf sind. In Studien im Schlaflabor, da simuliert man oft so eine Bereitschaftssituation. Also zum Beispiel sagt man den Probandinnen und Probanden da, sie sollen eben möglichst schnell auf einen Knopf drücken, wenn sie in der Nacht einen Alarm oder einen Ton hören. Nicht in allen Studien ist der Unterschied zwischen so einer Situation, in der ein Alarm kommen könnte und in der die Teilnehmenden einfach ganz ruhig durchschlafen können, wirklich auch objektiv messbar. Aber in den Studien, die ich mir dazu angeschaut habe, haben die Teilnehmenden immer das Gefühl gehabt, in Bereitschaft länger zum Einschlafen zu brauchen. Also subjektiv ist der Eindruck in so einer Situation immer, ja, ich brauche länger zum Einschlafen. Mhm. Man muss sagen, insgesamt sprechen wir da im Durchschnitt zwar nur über so ein paar Minuten, also jetzt nicht irgendwie über eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, die das Einschlafen länger dauert. Aber schon ein paar Minuten können eben durchaus dazu führen, dass man das Gefühl hat, boah, irgendwie war das mit dem Einschlafen echt so ein bisschen mühsam.
Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist es denn dann, wenn es mit dem Einschlafen geklappt hat, der Piepser aber jederzeit losgehen könnte? Also schlafen Menschen in Bereitschaft leichter?
Ja. Auch die Zusammensetzung des Schlafs, also die Anteile der verschiedenen Schlafstadien, Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf, also dieses Schlafstadium mit den schnellen Augenbewegungen, wo wir gelähmt sind, aber sehr intensiv träumen, diese Anteile, die verändern sich. Und Menschen haben dann eher mehr Leichtschlaf und weniger Tiefschlaf.
Bei Jörg ist das ja so, der muss jederzeit bereit sein auszurücken, aber auf der Feuerwache schläft dann ja eben nicht nur er. Und ich finde das so einen spannenden Einblick. Es gibt da eine Möglichkeit, wie eben nur die Einsatzkräfte geweckt werden, die benötigt werden.
In der Nacht gibt es eine sogenannte stille Alarmierung. Bedeutet, es geht kein Gong mehr im ganzen Wachgebäude oder auf der Feuerwache, sondern es geht eben nur noch der Piepser, sodass nur noch die Kollegen alarmiert werden, die auch diesen Einsatz bekommen. Und man kann dann in vielen Ruheräumen selbst noch entscheiden, ob dieses Alarmlicht angehen soll oder nicht. In meinem Fall, ich habe das Alarmlicht tatsächlich an. Ich werde dann da zwar manchmal wach davon, aber das toleriere ich dann in dem Moment, weil ich einfach so ein bisschen mitbekommen möchte, was in der Nacht noch so los ist, was die anderen noch so machen.
Wie ist es denn eigentlich? Kann der Körper lernen zu unterscheiden? Also dieses Signal, das ist für mich wichtig, da muss ich jetzt sofort reagieren und das andere vielleicht nicht?
Also während wir schlafen, können wir durchaus auch noch Signale, also zum Beispiel verschiedene Geräusche und auch die Relevanz dieser Geräusche unterscheiden. Das wissen wir auch aus der Forschung. Allerdings sollten Alarme wie zum Beispiel Pager, die hat ja Jörg auch angesprochen, oder letzte Woche haben wir auch über Wecker gesprochen, uns schon mit hoher Sicherheit auch wirklich wecken. Alles andere wäre wahrscheinlich ziemlich ungünstig, dass man jetzt irgendwie im Schlaf den Alarm unterscheidet, also sagt, ich wach gar nicht auf, sondern ich schlafe eigentlich und merke dann, oder mein Gehirn merkt, das ist relevant, da muss ich aufwachen und das ist nicht relevant, da muss ich nicht aufwachen. Das finde ich zwar eine total tolle Idee, halte ich aber für relativ utopisch. Mhm. Übrigens zeigen Studienergebnisse auch, dass ein Alarm so sein sollte, dass man sich wirklich darauf verlassen kann, dass der einen auch aufweckt. Also vermutlich können wir da einfach besser loslassen, wenn wir wissen, wir müssen uns keine Sorgen drum machen, dass wir den Alarm verschlafen könnten. Also gesagt, besser laut und schrill als irgendwie ganz sanft, weil das ist eigentlich besser für unseren Schlaf.
Verstehe.
Was aber sicher total Sinn ergibt, ist, dass wir ganz schnell nach dem Aufwachen, also dann, wenn wir eben entscheiden können, ist es relevant oder nicht, dass wir da ganz schnell entscheiden können, ob dieser Alarm für uns relevant ist. Weil wenn erstmal so richtig das Adrenalin durch den Körper schießt und wir dann irgendwie noch kompliziert rausfinden müssen, was eigentlich los ist und dann merken, eigentlich ist es gar nicht relevant für uns, dann wird es sicher umso schwerer auch wieder einzuschlafen.
Ja, bei mir ist das so, wenn ich wach werde, dann brauche ich erstmal kurz, um klar zu kommen so. Also klar, so ein schriller, lauter Alarm, der weckt mich sicherlich irgendwie mehr. Mhm. Jörg sagt, bei ihm ist das eigentlich auch so, aber das geht halt eben nur zu Hause.
Das kann ich mir tatsächlich bei einer Alarmierung in der Nacht nicht erlauben, weil wir innerhalb von kleiner einer Minute ausrücken und ich von Anfang an damit beschäftigt bin, mich um diesen Einsatz zu kümmern. Also auch wenn ich aufstehe, dann ziehe ich mich an, dann höre ich an der Durchsage von dem Piepser, der gibt ja schon mal die ersten Einsatzstichworte durch, um was es sich handelt, was für eine Art von Einsatz. Es sind noch nicht viele Informationen, aber das sind halt auch schon mal kleinere Informationsstückchen. Ja, dann rutsche ich die Rutschstange runter, besetze das Fahrzeug, dann bekomme ich ein Alarmschreiben, da steht die Adresse drauf, da steht nochmal detaillierter drauf, um was für eine Art von Einsatz es geht. Und somit muss ich in recht kurzer Zeit viele Informationen verarbeiten.
Ich stelle es mir richtig hart vor. Dann wirst du wirklich aus dem Schlaf gerissen und du musst eigentlich schon mitbekommen, was da geredet wird. Solche Signale bekommt er so im Schnitt 2-mal ungefähr in der Nacht. Jetzt kannst du vielleicht sagen, wie macht denn der Körper das? Also so von 0 auf 100 in einer Minute, also Jörg sagt ja, kleiner als eine Minute ist die Zeit, die sie dann überhaupt noch auf der Feuerwache sind, also die sie brauchen, bis sie wirklich ausrücken. Also ich würde gerne wissen, was passiert da im Körper und im Gehirn in diesem Moment, wo der Alarm losgeht?
Also dieses Aufwachen, das passiert erstmal sehr abrupt. Die Gehirnaktivität, die beschleunigt sich. Je nachdem, aus welchem Schlafstadium wir kommen, kann es aber gut sein, dass wir noch so ein bisschen benebelt sind. Also das kennt man, glaube ich, von sich selber auch. Wir nennen das Schlaftrunken, diesen Zustand. Und der kann durchaus einige Minuten bis auch, teilweise findet man in Studien, bis zu 2 Stunden andauern. Und da unterscheiden sich Menschen auch einfach, wie lange dieser Zustand anhält. Aber in so einer Bereitschaftssituation hilft uns sicher auch, dass wir ja darauf vorbereitet sind. Also wir erwarten ja, dass das passiert. Was aber sonst im Körper eben auch noch passiert ist, dass die Herzrate und die Atemfrequenz steigt und zwar auch ganz sprunghaft. Und es werden auch Stresshormone wie Adrenalin, Noradrenalin oder Cortisol ausgeschüttet. Und die pushen uns natürlich nochmal zusätzlich und versetzen uns richtig in so einen Alarmmodus, der uns dann auch möglichst schnell leistungs- und handlungsfähig macht. Und zwar vermutlich schneller, als das eben zu Hause passieren würde, wenn wir irgendwie aufstehen müssen, weil wir einen frühen Zug erwischen müssen oder so.
Hm. Du hast es eben gesagt, wir erwarten, dass vielleicht ein Signal reinkommt. An der Stelle lass uns mal unseren Mythencheck machen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Wenn kein Einsatz reinkommt, dann ist es eine normale Nacht. Warum stimmt das nicht?
Ein Grund dafür ist, alleine das Wissen, dass da jederzeit ein Alarm kommen könnte, das macht was mit uns. Also wir haben vorher schon drüber gesprochen, wie so ein Bereitschaftsdienst auch unseren Schlaf verändert, dass da mehr Leichtschlaf und weniger Tiefschlaf stattfindet. Und da haben manche Hörerinnen und Hörer sich vielleicht schon gedacht, ist ja auch ein ziemlicher No-Brainer, weil natürlich verändert das den Schlaf, wenn wir dann aufwachen, vielleicht was arbeiten müssen und dann erst später wieder ins Bett gehen können. Aber das findet man auch in Schlaflaborstudien und da kann man natürlich ein bisschen tricksen. Man kann den Teilnehmenden zum Beispiel vorher sagen, dass es immer wieder Alarme geben würde. In Wahrheit gibt es aber gar keine Alarme. Und da findet man dann eben, auch wenn gar kein Alarm kommt, dann verändert sich der Schlaf. Also wirklich alleine das Wissen oder die Erwartung, dass man geweckt werden könnte, das macht was mit unserem Schlaf. Und auch wenn die Studien, die ich dazu jetzt gefunden habe, nicht untersucht haben, wie sich so eine Nacht in Bereitschaft auf die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden am nächsten Tag auswirkt, ist es schon gut möglich, dass einfach diese Veränderungen des Schlafes sich auch am nächsten Tag zeigen. Das heißt, es geht nicht nur um die Nacht in Bereitschaft, sondern die wirkt sich eben potenziell auch noch auf den nächsten Tag aus. Und das finde ich besonders relevant, weil ja häufig dann die Frage ist, wie vergüten wir denn sowas? Also wenn die Person da ungestört schlafen kann, vielleicht müssen wir dann gar nichts oder nicht so viel zahlen.
Kann man denn auch sagen, dass Menschen in Bereitschaft öfter aufwachen? Also ist der Schlaf auch dann gestörter, selbst wenn jetzt der Pieper nicht geht in dieser Hinsicht?
Ja, also auch das findet man. Menschen haben in solchen Nächten, wo sie eben in Bereitschaft sind, erwarten, dass irgendwie ein Alarmsignal kommt, auch mehr und längere Wachphasen. Und auch das ist unabhängig davon, ob sie eben wirklich nachts geweckt werden. Also auch hier allein die Tatsache, dass man einsatzbereit ist, führt dazu, dass der Schlaf häufiger und auch länger durch Wachphasen unterbrochen wird.
Also es ist einfach ein völlig anderer Schlaf, ne?
Ja, total. Und ich muss auch wirklich sagen, auch aus meiner eigenen Erfahrung im Schlaflabor, finde ich, gibt es durchaus noch mehr Dinge, weshalb das nicht einfach eine normale Nacht ist. Weil wir schlafen ja eben nicht zu Hause, sondern in unserer Arbeitsumgebung und wir wachen auch dort auf. Wir können nicht unseren gewohnten Routinen nachgehen. Wir haben deutlich weniger Privatsphäre. Wir können häufig unseren Schlafrhythmus gar nicht frei wählen, sondern zum Beispiel im Schlaflabor orientiert sich das am Schlafrhythmus der Probandinnen und Probanden. Das heißt, man geht halt schlafen, wenn die schlafen gehen und es kommt gar nicht darauf an, ob das zum eigenen Schlafrhythmus passt. Und auch Jörg sagt ja, um 22 Uhr beginnt die Ruhezeit. Egal, ob du jetzt irgendwie dich bereit fühlst zu schlafen oder nicht. Und klar, Menschen unterscheiden sich da sicher, aber ich persönlich muss sagen, ich fand diese Faktoren manchmal belastender als dieses einfach nur in Bereitschaft sein. Und das habe ich besonders dann gemerkt, als ich irgendwann dann auch in Bereitschaft, aber zu Hause war. Das hat für mich einen Riesenunterschied gemacht, dass ich einfach nicht mehr in der Arbeitsumgebung war. Hat es deutlich angenehmer gemacht.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen und ich muss sagen, also ich habe ja schon mal bei dir im Schlaflabor geschlafen und du hast meinen Schlaf gemessen und der war objektiv gesehen gut, aber ich hatte trotzdem so das Gefühl, boah, ich weiß nicht, ob ich so richtig gut geschlafen habe, einfach nur, weil ich dann irgendwie woanders war und weil ich ja auch wusste, ich bin jetzt verkabelt und jetzt findet irgendwie was statt. Also ich glaube, das läuft ja alles so im Hintergrund bei uns mit.
Ja.
Lass uns an der Stelle mal drüber sprechen, wie stressig das für Einsatzkräfte ist, weil ich meine, bei denen kommt halt einfach immer noch hinzu, die müssen vielleicht von 0 auf 100 ein Menschenleben auch retten. Kann das gesundheitliche Folgen haben, so regelmäßig aus dem Schlaf gerissen zu werden? Also weil ich stelle mir vor, man bekommt ja vielleicht auch irgendwie Verspannungen, weil man die ganze Zeit im Schlaf so irgendwie in der Bereitschaft ist.
Ja, also es ist natürlich ein Stressfaktor und man muss sagen, Schlaf ist ein wichtiger Gesundheitsfaktor. Es ist nicht der einzige und vielleicht auch nicht der wichtigste, aber einer, den wir nicht unterschätzen sollten. Und aus der Perspektive ist es natürlich nicht gut, wenn man regelmäßig schlechter schläft oder auch zu wenig, Denn natürlich reduzieren solche nächtlichen Einsätze, also Jörg hat gesagt, er steht im Schnitt 2-mal pro Nacht auf, muss dann halt irgendwie arbeiten, das ist ja auch anstrengend und so. Natürlich reduziert das die Schlafdauer, das ist absolut klar. Und dazu kommt natürlich auch, dass so ein Alarm auch mitunter enormen Stress für den Körper bedeuten kann. Also eventuell auch noch stärkeren Stress am Tag, weil man ja aus einem völlig anderen Zustand kommt. Also weil das, was der Körper oder die Veränderung, die da im Körper stattfindet, die ist ja riesig und eben vielleicht noch größer als am Tag. Mhm. Ich habe schon gesagt, Stresshormone werden ausgeschüttet. Der Körper ist in dem Moment in einem Modus, den man so aus evolutionärer Perspektive als Kampf- bzw. Flucht- oder Verteidigungsmodus bezeichnen würde. Und ja, auch das kann sich auf die Gesundheit auswirken. Zum Beispiel kann das Herzprobleme begünstigen. Das wurde auch in Studien gefunden.
Ja, interessant. Können manche Menschen das eigentlich besser ab? Also können die mit dieser Art von Schlaf besser leben als andere?
Ja, also Menschen, die besser auch mal mit wenig Schlaf zurechtkommen, beziehungsweise sich auch von so einer Nacht mit unterbrochenem Schlaf besser erholen können, haben es sicher leichter. Oder auch Menschen, die, wenn sie von so einem Einsatz mitten in der Nacht zurückkommen, dann auch relativ schnell wieder einschlafen können und nicht erst lang im Bett liegen, grübeln und sich rumwälzen.
Naja, da müssen wir gleich auch noch genauer drauf kommen. Eine Frage habe ich noch vorab. Kommt es denn auch zu mehr Fehlern, wenn Leute direkt so aus dem Schlaf gerissen performen müssen? Also was wissen wir da von vielleicht auch anderen Bereitschaftskräften?
Ja, also die größte Gefahr ist da eben diese Schlaftrunkenheit, die ich auch vorher schon angesprochen hatte. Also eben die Zeit, die wir nach dem Aufwachen benötigen, um voll da zu sein, beziehungsweise auch so geistig fit zu sein. Und da muss man bedenken, also es ist Nacht. Unser Körper ist ganz auf Schlafen eingestellt. Wir werden vielleicht sogar aus dem Tiefschlaf gerissen. Da ist man oft sehr schlaftrunken und mehr als zum Beispiel aus dem Leichtschlaf. Und wir haben ja auch vorher noch gar nicht ausreichend geschlafen. Und da fällt die Schlaftrunkenheit wirklich oft stärker aus oder hält auch länger an als am Morgen nach einer Nacht, in der wir gut geschlafen haben. In einer Studie haben knapp 70% der befragten Einsatzkräfte der Feuerwehr in Australien berichtet, dass sie Bedenken haben, dass sie zum Beispiel kurz nach dem Aufwachen auf dem Weg zum Einsatzort Fehler im Straßenverkehr machen könnten. Und das ist wirklich eine Gefahr. Oder auch, dass sie komplexe oder schwierige Aufgaben nicht so gut lösen können. Also gerade in so Einsätzen muss man sich ja vorstellen, es ist ein enormer Druck, man muss schnell Entscheidungen treffen. Es sind teilweise komplexe Situationen. Ja, und auch da zeigen Studien, dass diese Bedenken nicht unberechtigt sind.
Lass uns jetzt mal drüber sprechen, wie das mit dem Wiedereinschlafen funktioniert nach Einsätzen. Bei Jörg ist das so, wenn der Einsatz vorbei ist, dann heißt es für ihn und seine KollegInnen, dass sie eben versuchen, wieder zu schlafen, wenn sie wieder zurück auf der Wache sind, weil nach dem Einsatz könnte ja auch wieder vor dem Einsatz sein und sie sollten sich noch ein bisschen erholen. Jörg sagt, das klappt für ihn normalerweise ganz gut, aber es gibt Ausnahmen.
Also zum Beispiel bei Reanimationen ist es häufig der Fall, wenn dann irgendwie Angehörige noch vor Ort sind und naja, die einfach merklich traumatisiert sind von dem Ereignis und dann ist es schon was, was mich dann nochmal ein bisschen länger wach hält nach so einem Einsatz in der Nacht.
Ist sowas denn eigentlich untersucht in der Schlafforschung? Also wie sich das auf den Schlaf auswirkt, wenn der Einsatz emotional belastend war?
Also eine Studie, die genau das untersucht hat, habe ich nicht gefunden. Aber so eine emotionale Belastung, das kann man sich ja leicht vorstellen, die verursacht Stress. Also man ist aufgewühlt, man hat vielleicht auch viele Gedanken im Kopf, die man nicht so richtig loslassen kann. Je nachdem, wie der Einsatz lief, fragt man sich vielleicht sogar, ob man alles richtig gemacht hat oder ob man was hätte anders machen können. Und dass das einem nachhängt und einen beschäftigt und man dann nicht direkt wieder einschlafen kann, das finde ich total nachvollziehbar.
Absolut.
Wie ist denn das bei Jörg? Hat der Strategien?
Ja, er setzt darauf, die Einsätze gut nachzubereiten. Und das ist ja eben auch als Einsatzleiter seine Rolle, da auf sein Team zu schauen.
Das sieht man dann oftmals auch den Kollegen an oder meistens spricht man dann da auf der Rückfahrt auch schon darüber. Und wenn es tatsächlich was Außergewöhnliches ist, dann würden wir auch in der Nacht einfach nochmal so eine Nachbesprechung machen. Wir haben dann da auch spezialisierte Teams, die wir zur Unterstützung noch dazu rufen können. Oftmals ist es aber schon ganz gut, wenn wir uns einfach unter den Einsatzkräften, die da jetzt direkt mit beteiligt waren, nochmal zusammensetzen.
Und dann, sagt er, wird eben auch allen Gedanken und Gefühlen erstmal Raum gegeben. Sie besprechen dann sowohl nach, ob sie eben zufrieden damit sind, wie sie gearbeitet haben, was du gerade auch schon angesprochen hast. Also er sagt, er macht sich wirklich auch manchmal Gedanken, habe ich die richtigen Entscheidungen getroffen, weil er ja verantwortlich ist. Aber eben auch, was hat sie belastet, was haben sie da gesehen und wie lief der Einsatz ganz generell ab? Ich meine, du sagst ja auch immer, Gedanken wollen gedacht werden. Also der Körper, der braucht ja manchmal Zeit, um Dinge zu verarbeiten, bevor er dann so richtig ruhen kann. Da habe ich irgendwie in dem Moment dran gedacht hier. Das ist so ähnlich, oder?
Ja, also das Erlebte gemeinsam nochmal durchzusprechen, das ist sicher ganz wichtig. Vielleicht auch, um damit zumindest für die Nacht mal abzuschließen. Weil was man auch nicht vergessen darf, ist, dass auch der Schlaf wichtig ist für die Verarbeitung, für die emotionale Verarbeitung solcher Erlebnisse. Und vielleicht sogar ein Faktor ist, der einen vor den Belastungen durch ein traumatisches Erlebnis schützen kann.
Ja, voll. Mein Eindruck ist auch immer, man kann irgendwie diese Distanz und diese Fähigkeit dann auch zu schlafen nach so einem Einsatz auch so ein bisschen lernen. Also mein Eindruck, wenn ich mit Leuten spreche, die in solchen Berufen arbeiten, ist das immer, die haben das auch irgendwie sich so angeeignet. Was sagst du? Gibt es dazu Erkenntnisse aus der Forschung oder ist das eher sowas, das nimmt man halt vielleicht so wahr und man kann es nicht genau beziffern?
Ja, also ein Aspekt ist sicher so eine, wir nennen das Selbstselektion. Also die Menschen, die in solchen Berufen auch arbeiten, die können wahrscheinlich so in Anführungszeichen von Haus aus schon besser mit so Situationen umgehen als Menschen, die zum Beispiel sagen, ach, das ist überhaupt nichts für mich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber der Umgang mit dem Erlebten, der lässt sich auch trainieren. Also ich habe zum Beispiel eine Übersichtsarbeit dazu gefunden, die hat sich angeschaut, wie effektiv psychologische Interventionen bei Einsatzkräften wie Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Polizisten oder so sind. Zusammenfassend kann man sagen, dass solche psychologischen Programme schon effektiv sind. Und mittel- bis langfristig kann das sicher dann auch positiv sich auf den Schlaf auswirken nach so einem Einsatz. Also dass man eben lernen kann, besser damit abzuschließen, schneller wieder zur Ruhe zu kommen.
Ja, Wahnsinn. Das ist total spannend, dass solche Strategien dann funktionieren. Christine, lass uns hier am Ende auch mal auf Strategien schauen. Wir wollen ja immer so ein bisschen mit Lösungen rausgehen aus unserem Podcast. Was kann denn den Schlaf von Einsatzkräften ganz generell verbessern?
Also starten wir mal mit so der Organisation, so der Rundum-Organisation. Da ist ein Punkt sicher, dass man nicht immer alle weckt. Also so wie Jörg das auch beschrieben hat, nicht der Gong, der überall zu hören ist, sondern dass man diejenigen weckt, die wirklich ausrücken müssen und gebraucht werden. Und die anderen, die können eben weiter schlafen. Ein anderer Punkt ist auch, dass man versucht, Fehlalarme zu reduzieren, wenn das irgendwie möglich ist. Dass man eben sagt, reduzieren diese Alarme, die eigentlich gar nicht nötig wären. Und das verbessert ja auch dann letztlich den Schlaf der Einsatzkräfte. Oder was im Krankenhaus auch manchmal ganz gern passiert, man wird wegen Fragen angerufen, die leicht auch bis zum nächsten Tag hätten warten können. Also auch sowas sollte man natürlich vermeiden, weil das bedeutet im Endeffekt, dass der Schlaf der Person in Bereitschaft gestört wird, auch wenn es eigentlich gar nicht nötig wäre. Dann sollte man sich ja auch für eine gute Schlafumgebung sorgen. Also eventuell sogar immer das gleiche Bett benutzen, beziehungsweise die Möglichkeit geben, dass man sich so ein bisschen heimelig auch gestaltet. Ich habe mich da total daran erinnert, ich war mal vor ein paar Jahren zu Gast bei der Berufsfeuerwehr Basel Stadt hier. Und die hatten wirklich ein Bett, das waren so Zweierzimmer und ein Bett war, glaube ich, immer belegt in der Einsatzwoche. Und die hatten aber immer das gleiche Bett und das gleiche Zimmer und die haben sich das wirklich auch persönlich gestaltet. Die hatten da Familienfotos oder vielleicht noch eine Lampe oder persönliche Gegenstände. Und das fand ich irgendwie schön, dass die das machen können. Und auf ganz persönlicher Ebene würde ich auch wirklich empfehlen, für sich so ein Ritual zu entwickeln, mit dem man eben am Abend zur Ruhe kommen kann und vielleicht auch ein bisschen Abstand von der Arbeit gewinnen kann. Also Jörg hat zum Beispiel den Sport erwähnt. Für mich war es irgendwie immer so dieses Duschen, wo ich das Gefühl hatte, das ist einfach noch so ein bisschen Me-Time, würde man heute sagen. Da tue ich mir was Gutes.
Und am Ende finde ich es auch immer noch schön, lass uns doch nochmal klären, was können wir denn von Einsatzkräften lernen, vielleicht auch für unseren Schlaf, selbst wenn wir nicht in so einem Beruf arbeiten?
Ja, wir sollten einen Wecker wählen, der uns ganz sicher auch aufweckt. Denn dann muss man sich eben keine Sorgen darum machen, dass man vielleicht den Wecker überhören könnte. Und das kann einen beruhigter und besser schlafen lassen. Und wir sollten uns auch besser am Morgen ein bisschen Zeit nach dem Aufstehen geben, um richtig wach zu werden, um eben kognitiv auch fit zu werden. Das sorgt nicht nur für einen entspannteren Start in den Tag, sondern stellt eben auch sicher, dass man nicht irgendwie total schlaftrunken sich zum Beispiel noch hinters Steuer setzt, denn das kann einfach auch gefährlich sein.
Danke, liebe Christine, an der Stelle für all die tollen Infos wieder hier. Danke an Jörg, der uns aus seinem Arbeitsalltag als Berufsfeuerwehrmann erzählt hat. Und euch sagen wir, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.